ARD. Hier ist Berlin Code, der neue Podcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zawakis und ich werde hier jeden Freitag versuchen, für euch Politik zu entschlüsseln, mal anders drauf zu gucken, gemeinsam zu schauen, was passiert gerade alles in der Bundespolitik. Und das mache ich zusammen mit den Leuten, die sich damit bestens auskennen. Das sind die Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD Hauptstadtstudio. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert uns am besten gleich. Nur mal so, wer es noch nicht bemerkt haben sollte, wir stecken mitten im Winterwahlkampf. Wer hätte es gedacht? Die Spitzenkandidaten sind im ganzen Land unterwegs, werben für sich, machen jeden Tag mehrere Veranstaltungen und auch jede Menge Schlagzeilen. Robert Habeck zum Beispiel, der hat diese Woche vorgeschlagen, man könnte doch zum Beispiel Aktiengewinne dafür nutzen, um die gesetzliche Krankenversicherung zu finanzieren. Oder Friedrich Merz, der glaubt erst nicht an den Erfolg von grüner CO2-neutraler Stahlproduktion, bekommt dann Gegenwind und sagt dann, nein, er sei doch ein Befürworter einer grünen Stahlproduktion. Und Olaf Scholz macht es auch nicht besser. Erst hält er ein neues Waffenpaket für die Ukraine für unnötig, dann will er es doch, aber nur, wenn die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Also, wie viel Positionierung darf sich ein Spitzenkandidat im Wahlkampf erlauben? Das fragen wir uns in dieser Folge und das bespreche ich diese Woche mit Nicole Konert und Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Außerdem schauen wir dann auch noch auf einen Krieg, in dem wir schon länger involviert sind, von dem die meisten von uns aber kaum etwas mitkriegen. Denn es geht um Unterseekabel, Schattenschiffe und Cyberangriffe. Die Rede ist von Putins hybriden Krieg gegen den Westen. Ja, also Wahlkampf hat begonnen. Es gibt handfeste Diskussionen. Seit Sonntag wird ja beispielsweise heftig darüber diskutiert, ob künftig auch auf Aktien und Zinsgewinne Sozialabgaben gezahlt werden sollen. Robert Habeck, der war am Sonntag hier bei uns im Bericht aus Berlin und da hat er das hier gesagt.
Wir würden gerne die Beitragsgrundlage erhöhen. Wir zahlen ja alle Sozialversicherungsbeiträge oder diejenigen, die in den gesetzlichen Krankensystemen und Versicherungssystemen sind, Abgaben auf die Arbeitslöhne. Aber zum Beispiel Kapitalerträge sind davon freigestellt. Warum soll eigentlich Arbeit höher belastet sein als Einkommen durch Kapitalerträge?
So ist ja eigentlich eine berechtigte Frage, Nicole Konert, oder? Also warum soll Arbeit höher belastet sein als Aktiengewinne?
Ja, das klingt als erste Idee eigentlich ganz gut. Also man fragt sich ja schon, warum sind die Sozialabgaben auf Löhnen so hoch? Und jeder wurde ja im neuen Jahr begrüßt oder die, die in der gesetzlichen Krankenkasse sind. Ich zum Beispiel habe einen Brief bekommen von meiner Krankenkasse, dass die Beiträge wieder steigen. Und so ist auch das Gefühl, mein Gott, es ist wieder teurer geworden, wieder mehr Sozialabgaben. Und da klingt das auf den ersten Blick ja eigentlich ganz gut. Aber, und jetzt fängt eben das Aber an, jetzt sind die Details überhaupt gar nicht klar. Was heißt denn das jetzt eigentlich konkret? Also wer ist denn damit eigentlich gemeint? Ist es derjenige, der so eine Aktie hat? Das ist es derjenige, der eine private Altersvorsorge hat und darauf auch irgendwie Kapitalerträge zahlen musste? Es wird ja eigentlich alles besteuert. Wen trifft es denn? Trifft es den Großaktionär, den Kleinanleger? Und da war natürlich jetzt extrem viel Gegenwind. Ja, und auch schon viel Wahlkampf. Da wurden dann Sätze gesagt, ah ja, jetzt wollen die Grünen an die Ersparnisse. Viele Millionen von Sparern sind betroffen. Aber es bleibt so an der Oberfläche, wen es eigentlich genau treffen wird.
Oliver Neuroth, aber warum jetzt diese hitzige Debatte? Also okay, der hat sich jetzt nicht richtig geäußert, hat es jetzt erstmal so gesagt. Kann man das nicht sagen? Ist das okay oder muss man dann schon konkreter werden, wenn man der Spitzenkandidat der Grünen ist?
Man muss sich zumindest darauf einstellen, dass Journalisten kritisch nachfragen. Und es ist eben so gewesen, Habeck kam mit dieser Idee um die Ecke. Kann man ja diskutieren, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Aber dass er da nicht sagen konnte, für wen gilt das jetzt? Also sprich, wie viele Aktien darf ich jetzt haben? Dass da nachgebohrt wird, völlig klar. Also ich fand es schon erstaunlich, wie unausgegoren diese Geschichte einfach war. Und das haben wir beim Heizungsgesetz ja auch gesehen. Da war Habeck ja in eine ähnliche Falle gelaufen, würde ich mal sagen. Also sprich, er hat da was rausgelassen, was nicht ganz durchgerechnet war. Und genau das wirkt jetzt genauso.
Also beim Heizungsgesetz war es ja, man hatte den Eindruck, er will den Menschen mit kleinerem Einkommen die Gas- und Ölheizung aus dem Keller reißen. Jetzt.
Also, ganz zugespitzten Überschriften dazu, genau.
Also jetzt ist sozusagen der Vorwurf, hat er nicht daraus gelernt?
Das wirkt tatsächlich so, dass er wirklich nicht gelernt hat, dass also sein Wahlkampfteam etwas ausgearbeitet hat, aber ihn nicht richtig gebrieft hat oder zumindest das Ganze nicht durchgerechnet hat, darf eigentlich nicht wirklich passieren an dieser Stelle. Vor allem, weil wir so einen kurzen Wahlkampf haben. Ich meine, wir haben einen Winterwahlkampf, der ist jetzt nur wenige Wochen und da darf man sich solche Patzer eigentlich nicht erlauben, finde ich.
Aber das Ding ist ja auch, ich meine, die sind ja gerade überall im Land unterwegs und wahrscheinlich hat er das so gesagt, weil er dachte, im ersten Moment ist doch ein super Vorschlag und dann gibt es da ordentlich auf die Fresse, sagen wir es einfach mal, wie es ist. Also ist das nicht auch von den Medien ein Problem, dass jetzt alles so überspitzt unter die Lupe genommen wird, dass man denkt, so jetzt entspannt euch mal. Das sagt er ja eigentlich auch.
Ja, ich meine, der Vorschlag an sich ist ja nicht komplett neu. Der steht in dem Wahlprogramm schon drin von den Grünen. Das steht da drin, aber auch sehr verklausuliert. Und jetzt haben wir so diese Phase, je konkreter man wird, je konkreter man den Leuten sagt, übrigens, es könnte schmerzhafte Reformen geben oder man muss jetzt irgendwie gucken, wie man das anders finanziert. Je konkreter man wird, desto mehr verprellt man vielleicht die Wählerinnen oder den Wähler und das ist den Parteien irgendwie auch klar. Und das ist die Stimmung jetzt im Wahlkampf, dass man schaut, wer macht Fehler, wer wird sich irgendwie konkretisieren und was, wie können wir das ausschlachten? Das ist jetzt der übrigens vom Heizungsgesetz, der wollte schon eure Heizung, jetzt auch noch hier mehr Geld für eure Aktien. Das geht doch nicht. So.
Ja, also wir haben auch einen O-Ton von Habeck, der ja selber auch das Ganze kritisiert. Vielleicht können wir da einmal auch reinhören.
Es wird dieses Land am Ende irgendwann ruinieren, wenn Leute gewählt werden, weil sie die Zumutungsfreiheit sich selbst gegenüber und dem Land zu ihrem Wesensmerkmal machen. Das wird uns am Ende wirklich an die Wand fahren.
Naja. Oliver Neuroth, was meint er damit?
Also er ist ja der Meinung, dass man Gutverdiener mehr rannehmen soll. Also sprich, die, die wirklich viel haben, sollen mehr für die Allgemeinheit geben. Weil die Krankenkasse, um die geht es ja um die gesetzliche, die ist ja nun mal vor einem großen Problem. Also sprich, die braucht deutlich mehr Geld. Und Habecks Idee ist, wer sowieso schon Millionen auf dem Konto hat, der soll sich an diesem allgemeinen oder kollektiv finanzierten System besser beteiligen. Der kleine Mann in Anführungszeichen eben nicht. Das meint er mit dieser Aussage. Nur, ja, wer ist der kleine Mann? Wer ist der Großverdiener? Da will er eben nicht konkret werden und das regt, glaube ich, viele auf.
Ja, das ist auch irgendwie, was man im Wahlkampf immer so hört. Die normalen Leute, das sagt die SPD, die normalen Leute, die sollen entlastet werden. Wer ist denn der normale Mensch? Wer sind denn die normalen Wählerinnen und Wähler? Wer ist denn diese Mittelschicht? Das ist irgendwie total unkonkret. Und natürlich sprechen jetzt ganz, ganz viele von Entlastung, Steuerentlastung. Und da muss man, und die Reichen, die. Aber wer sind denn die Reichen? Wer ist der normale Mensch? Da sind wir gerade. Was aber auch klar ist, und das sagen halt, und davor waren viele Wirtschaftsexperten, auch die Wirtschaftsweisen, das sind die Wirtschaftsexperten, die die Bundesregierung beraten, die sagen, hey, es geht nicht weiter so. Das ganze Sozialsystem, das kollabiert, es wird total teurer. Wir brauchen eine andere Finanzierungsquelle, machen wir uns doch nichts vor. Das geht nicht ein weiter so. Aber über diese Reformen, dass sie schmerzhaft werden, wer wie getroffen werden könnte, darüber will jetzt keiner reden.
Ja, und was ist das Problem? Also eigentlich muss man ja konkret werden, weil man ja dann ansonsten den Kandidaten vorwerfen kann, wieso, die haben doch im Wahlkampf was ganz anderes behauptet und jetzt wollen sie mir ans Geld. Also darf man als Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin nicht konkret werden, weil am Ende einem das Wählerstimmen kostet?
Ich würde sagen, man muss tatsächlich eher unkonkret bleiben, um eben die Leute nicht zu verprellen.
Wie fatal, oder?
Eigentlich fatal, weil natürlich sollen sie die Wahrheit sagen, die Kanzlerkandidaten sollen sagen, was Sache ist, sie sollen Klartext reden. Aber genau das ist ihr Problem, wenn sie zu viel Klartext reden, gerade bei so sensiblen Themen wie Geld, wenn man eben mehr zahlen soll, wenn es um höhere Steuern, um eine Besteuerung geht, bleiben sie jetzt aus Wahlkampfmanager-Sicht besser unkonkret.
Mhm. Jetzt nehmen wir mal das nächste Beispiel. Ich habe vorhin Friedrich Merz angesprochen. Der musste diese Woche auch zurückrudern. Ich sag mal, bei einer Betriebsrätekonferenz des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, so heißt das, in Bochum war das, hat er Folgendes gesagt.
Ich glaube persönlich nicht daran, dass der schnelle Wechsel hin zum wasserstoffbetriebenen Stahlwerk erfolgreich sein wird. Wo soll der Wasserstoff denn herkommen? Den haben wir nicht. Und wenn wir das mit Wasserstoff machen, dann ist die Tonne Stahl immer noch mindestens 300 Euro teurer, als so, wie sie bisher konventionell erzeugt wird. Wo soll das Geld denn herkommen?
So, Nicole Kunert, jetzt kann man sagen, was ist denn jetzt das Problem? Der Mann sagt halt das, was er denkt, so, wenn er sich das so durchrechnet.
Ja, das stimmt, das könnte man so sehen, aber man kann natürlich auch sagen, was löst er damit eigentlich aus? Nämlich eine extreme Unsicherheit. Also das war jetzt eben auf diesem Tag mit Arbeitnehmern, aber war auch so ein Signal an die Stahlindustrie. Jetzt muss man halt sagen, wir kommen aus einem Jahr mit extrem viel Arbeitsplatzabbau. Die Stahlindustrie ist total am Ende. Die letzten Monate, die letzten Jahre ist da die große Regierung, also zum Beispiel Habeck, auch hingefahren und auch der Kanzler, und die haben gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie umrüsten, wir müssen auf grünen Stahl, wir müssen umweltfreundlich produzieren und hier kriegt ihr ja auch noch Gelder und wir fördern das und so weiter. Und da haben die Industrie umgebaut, haben teilweise Arbeitsplätze verloren, Leute umgeschult, und dann sagt jemand, ja nee, aber das funktioniert so nicht. Also das geht doch und das wird doch viel zu teuer und was glaubt ihr eigentlich? Dann merkt man, dass natürlich dann die Herzen der Industriebosse dem jetzt im Moment nicht entgegenfliegen und die sagen, ey, Moment mal, aber wir müssen doch irgendwie und wir müssen nach vorne und wir haben doch umgerüstet und wir haben doch Förderung bekommen. Und man natürlich auch eine Unsicherheit dann auch bei den Arbeitnehmern auslöst, so, ja, aber wenn das jetzt nicht die Richtung war, wohin gehen wir denn da und vielleicht könnte das der neue Kanzler werden. In dieser Stimmung sind wir jetzt. Jetzt hat er auch versucht, schon zurückzurudern. Aber klar, das sind alles, jede Veranstaltung, auf die diese Kanzlerkandidaten gerade sind, senden die Signale. Und wenn da Unsicherheit verbreitet wird, das ist richtig schlecht auch für den Wahlkampf.
Du hast das gerade sehr schön zusammengefasst. Und trotzdem, wenn man sich das so anhört, denkt man, ich habe nur Krautsalat im Kopf. Ich check das alles gar nicht mehr. Ne? Also wir merken ja irgendwie alle oder so ein Grundprinzip, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir müssen uns ja verändern. Wir müssen grüner quasi arbeiten. Wir brauchen alternative Energiemöglichkeiten. Dann kommt das, wenn er jetzt zurückrudert. Was hat er da gesagt, Oliver?
Also die Tatsache, dass er ein bisschen zurückrudert, zeigt ja, dass er sich im Nachhinein denkt, Mist, ich hätte vielleicht doch nicht so Klartext reden sollen. Oder seine Wahlkampfmanager haben gesagt, Mensch Friedrich, es war ein Schritt zu weit oder das hättest du nicht tun sollen, um jetzt keine Angst auszulösen. Vielleicht also ist das tatsächlich der Schritt zu weit, den er gegangen ist, den er jetzt zurückholen will. Ich glaube, es ist aber möglich, das so ein bisschen zu befrieden, in Anführungszeichen, weil es geht eben nicht um so ein sensibles Thema wie bei Habeck, um das Geld der normalen Menschen, in Anführungszeichen. Klar, es geht um was Komplexeres, es geht um grünen Wasserstoff, um unsere Industrie der Zukunft, das ist alles sehr wichtig, aber ich glaube, die Menschen betrifft oder regt es noch mehr auf, wenn eben ein Politiker kommt und sagt, pass auf, ich will eventuell an dein Erspartes ran. Das ist noch viel sensibler. Deswegen glaube ich, dass Merz da schon noch so den Kopf aus der Schlinge ziehen kann.
Ja, aber er hat natürlich... Erstmal ganz kurz, was hat er denn gesagt zur Wiedergutmachung, als ihm eingefallen ist, war jetzt vielleicht nicht so klug, das zu sagen?
Ja, genau, das ist dieses... Naja, hab mich ja nicht richtig verstanden. Und wenn man mir genauer zu, das ist auch übrigens so Politikersprech bei allen Kandidaten, wenn man mir genauer zugehört hätte, ja, ihr Medien.
Ihr Dummerchen.
Genau, wenn ihr mir, ja, also ihr habt es halt einfach nicht richtig verstanden, was ich eigentlich gemeint habe. Also das ist so dieser Kurs, wie man dann zurückrudert. Wenn man mir genauer zugehört hätte, dann hätte man verstanden, generell bin ich ja schon dafür, dass aber. Und dann hat er eigentlich auch nochmal gesagt, also generell, ja, kein Problem mit Grünstahl, aber es ist halt zu teuer und wichtig, Industriearbeitsplätze, die will er ja sichern, er will ja, und das ist schon eine Sorge, was passiert mit meinem Arbeitsplatz in der Industrie, das ist schon eine große Sorge. Er hat dann nochmal gesagt, naja, ich möchte nochmal klar sagen, ich steige nirgendwo aus, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und das war so seine Kritik und das war auch nochmal so ein Seitenhieb auch an die Grünen, dass wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind, ohne zu wissen, wie wir weiter mit erneuerbaren Energien weitermachen oder was, wie wir das anders energietechnisch da gewährleisten können, da bin ich nicht dabei.
Also ist er doch nicht im Herzen ein Grüner.
Da macht er, glaube ich, auch keinen Hehl draus, dass er im Herzen kein Grüner ist. Aber klar, er will ja eigentlich derjenige sein, der sagt, ich stehe hier für die Industrie und ich sorge wieder dafür, dass die Wirtschaft irgendwie wieder brummt. Und da sind wir halt einfach gerade nicht.
Glaubt ihr, dass das jetzt schon Punkte gekostet haben könnte, das, was Merz und Habeck da von sich gegeben haben?
Bei Habeck glaube ich es schon. Also das war wirklich jetzt ein Patzer, der hätte ihm nicht passieren dürfen. Und gerade weil es eben um sowas Sensibles wie mein Erspartes ist, ne? Und das ist jetzt auch schwer noch einzufangen, glaube ich.
Ja, und bei den anderen Parteien wird man jetzt auch einfach sehen müssen, wen tun sie jetzt einfach in Zukunft weh mit ihren Aussagen. Und es kann jetzt einfach alles, jeder Satz, jeder Patzer, jeder Fehler kann jetzt entscheidend sein. Das haben wir ja bei der letzten Wahl auch gemerkt. Wenn man an der falschen Stelle, wie Armin Laschet das beim letzten Wahlkampf gemacht hat, lacht, kostet das plötzlich Punkte. Die entscheidenden Phasen kommen jetzt die nächsten Wochen. Es sind ja nicht mehr so viele Tage.
36.
36 Tage haben wir heute noch mal. Der Countdown läuft. 36 Tage sind es noch. Darauf kalkulieren auch die Parteien. Also die entscheidende Phase ist jetzt in den nächsten 36 Tagen. Ganz kurz vor der Wahl kann noch extrem viel passieren. Wer da irgendwie einen Fehler macht, der verliert. Und dann kann sich das Blatt ganz schnell drehen und dann muss man ja ehrlicherweise sagen, wir beschäftigen uns jetzt extrem viel mit dem Wahlkampf. Viele Bürgerinnen und Bürger laufen durch die Straßen, sehen diese Wahlplakate, wo eben Zuversicht und Mut und draufsteht. Und man denkt so, ja, okay, das kann ich jetzt nichts anfangen. Habe ich jetzt auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Die Wahl ist im Februar und dann überlegen sich die meisten, und das wissen die Parteien auch, vielleicht zwei Wochen vorher erstmal so, wen wähle ich eigentlich? Jetzt erst werden die Briefwahlunterlagen verschickt, jetzt kriegt das jeder und sicher weiß nicht jeder, wer ist der Kandidat in einem eigenen Wahlkreis. Also da sind wir gerade. Und jetzt wird wirklich geguckt. Keine Fehler machen.
Sie können sich schlecht in den Schrank stellen und sagen, so warten wir mal bis Februar. Am liebsten würden Sie es, glaube ich, machen. Jetzt haben wir die ganze Zeit von zwei gesprochen. Also zwei Stolpern im Wahlkampf. Freut sich der dritte, könnte man meinen. Aber Olaf Scholz kam diese Woche auch ins Straucheln. Dabei geht es um ein 3 Milliarden Euro Hilfspaket für die Ukraine. Das will der Bundeskanzler zwar, aber...
Wenn man das tut, muss man auch sagen, wo das Geld herkommt. Ich bin dagegen, dass wir es von den Renten holen. Ich bin dagegen, dass wir das durch Kürzung bei den Gemeinden machen. Ich bin dagegen, dass wir weniger Geld in Bahn und Straßen investieren. Also muss man das extra finanzieren.
Ja, und schon wieder ist sie da, die Debatte um die Schuldenbremse, oder?
Yay.
Nicole Kunert, warum kommt der Kanzler jetzt damit um die Ecke?
Man hat so ein bisschen so ein Déjà-vu, wir reden jetzt wieder über Geld, wir streiten wieder über Geld und wir streiten wieder. Und daran ist ja auch die Ampelregierung gescheitert, über Hilfen für die Ukraine, wo soll das Geld herkommen? Warum kommt er jetzt damit um die Ecke? Naja, weil Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, und auch Annalena Baerbock, die Außenministerin, gesagt hat, wir müssen mehr noch der Ukraine Geld geben, die brauchen mehr Hilfe. Und jetzt fängt wieder der Streit an, Schuldenbremse lockern, ja oder nein. Jetzt will der Kanzler einfach sagen, nee, Schuldenbremse müssen wir jetzt einfach aussetzen, wir brauchen zusätzlichen Kredit. Und das ist auch ein Scholz pur und SPD pur, das darf aber eben nicht bei den Rentnern gekürzt werden. Da sind wir wieder bei den Rentnern, bei den älteren Wählerinnen und Wählern. Das darf nicht bei Sozialen gekürzt werden. Jetzt kann man sich aber auch fragen, naja, wir haben ja eigentlich einen 488 Milliarden schweren Haushalt. Findet man das da nicht? Also die Frage wird jetzt gerade diskutiert.
Mhm. Oliver Neuroth, die Grünen werfen Scholz jetzt vor, Wahlkampf auf dem Rücken der Ukraine zu machen. Was heißt das und was ist da dran?
Ja, also ich glaube, was Nicole gerade sagte mit dieser Relation, 488 Milliarden sind im Haushalt, es geht um 3 Milliarden, also weniger als 1%. Und das Argument der Grünen ist, dieser Wert weniger als 1%, der ist doch noch wohl zu finden im Haushalt. Also sprich diese Argumentation von Scholz, wir müssen neue Schulden aufnehmen oder wir müssen jetzt an die Renten ran, das ist überhaupt nicht nötig, sagen die Grünen, denn 3 Milliarden, die können wir noch zusammenkratzen. Ich glaube, es sind ja schon wie 500 Millionen schon aufgetrieben worden. Also sprich, es geht noch um 2,5 Milliarden, immer noch viel Geld, aber bei dem Gesamtvolumen irgendwo zu finden, sagen die Grünen. Und die Grünen sagen es natürlich sehr laut aktuell, weil sie auch im Wahlkampf sind. Also sprich, sie positionieren sich gegen den aktuellen Koalitionspartner. Wir hören sowieso, dass zwischen Scholz und Habeck der Ton auch rauer wird. Das sind ja im aktuellen Kanzler, Vizekanzler, Partner, könnte man sagen, aber so richtig mögen sie sich aktuell auch nach außen hin nicht so wirklich. Und deswegen positionieren diese Grünen sich jetzt relativ stark, weil sie ja auch gegen die SPD ankommen wollen im Wahlkampf und bei der Wahl und sagen eben, hey, Scholz, du als SPD-Kanzler machst das eben falsch, gerade mit der Ukraine.
Und er hat sich ja eh auch schwer getan mit Waffenlieferungen. Ne? Das kann man ihm ja eigentlich auch, ich sage jetzt mal, unterstellen.
Das ist so eine Fortsetzung, man könnte vielleicht sogar sagen, von dieser Taurus-Debatte, wo er auch gesagt hat, nee, die liefern wir nicht, das ist mir irgendwie ein Schritt zu weit. Jetzt geht es um diese 3 Milliarden, da ist er auch so ein bisschen zurückrudernd im Sinne von, ist vielleicht auch ein Schritt zu weit. Also ja, er ist der Zögerliche ja gewesen bei den ganzen Waffenthemen für die Ukraine, der Besonnene, könnte man auch positiv sagen. So will er es natürlich auch selbst sehen. Und das sehen wir jetzt ein weiteres Mal, dass das Thema Ukraine-Waffen für Scholz ein sensibles ist.
Ja, besonnen nennt er sich selber, denn versucht, das ist seine Argumentation, aber auch die Stimmung in der Bevölkerung dann mitzunehmen. Weil es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, warum unterstützen wir so viel jetzt die Ukraine? Und in Deutschland haben wir halt eine kaputte Infrastruktur. Es wird nicht genug für Bildung ausgegeben. Das Schulklo wird dann immer wieder genannt, dass das eigentlich mal renoviert werden muss. Und dann so, der versucht, diese Stimmung mit aufzunehmen. Dann ist es auch so, dass in der SPD natürlich gab es eben diese große Zeitenwende-Rede, also dass wir mehr jetzt in Militärausgaben investieren werden und so weiter. Aber der hat auch Leute in seiner Partei, die sagen, ey, Moment mal, wir müssen gucken, dass wir in unser eigenes Land auch investieren und wir müssen diese Sorge auch mitnehmen der Leute, dass sie sagen, warum schicken wir da immer wieder Geld hin und was machen wir eigentlich hier vor Ort? Aber, und das ist eben die Kehrseite, und das ist auch die große Kritik von der Außenministerin Baerbock, dass sie sagt, ja, aber guck doch mal, was macht es denn eigentlich, wenn andere auf uns gucken, auf Deutschland? Wir sind immer die Zögerlichen, wir müssen die Ukraine doch irgendwie unterstützen. Wir diskutieren permanent über Geld, dass wir das nicht haben oder ob wir das dafür ausgeben können. Und was macht das denn eigentlich jetzt für ein Image von Deutschland, dass wir da nicht wirklich investieren und der Ukraine nicht helfen? Und Blick nach vorne, wir sind diejenigen, die Ukraine eigentlich mit am meisten unterstützen. Was ist, wenn dann irgendwann mal jetzt eben Trump bald kommt und eben nicht mehr unterstützt? Was machen wir denn dann? Diskutieren wir weiter über Geld? Also das ist so das Dilemma, in dem die Parteien gerade sind.
Wenn man jetzt so ein Ranking aufstellen würde, würde man, glaube ich, sagen, so Habeck hat diese Woche am meisten gepatzt, dann Merz, dann Scholz. Würde ich mir da zustimmen, wenn man vorsichtig so ein Ranking aufstellen würde?
Ja, ich finde, das trifft es ungefähr, so von der Gefühlslage, ja, doch, durchaus.
Ich glaube, es liegt eben auch an den Themen. Habeck, da geht es einmal um Geld, ne? Also da geht es daran, was wird von meinem Lohn abgezogen oder wenn meine Altersvorsorge in private Aktien, wie auch immer, bei manchen geht er da ran, wenn es so konkreter wird, das tut mir weh. Bei Merz ist es so, grüner Wasserstoff, was? Grüner Stahl, versteht kein Mensch. Nur die in der Industrie sagen, wo geht denn jetzt die Reise hin? Ja, und bei den Ukraine-Hilfen ist so, ah ja, jetzt diskutieren sie wieder über eine Ukraine-Hilfe und wieder über Geld. So.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Krieg gesprochen. Das ist leider auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Denn Russland führt ja nicht nur den brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern führt auch eine Art hybriden Krieg in der Ostsee. Also in diesem Krieg wird nicht geschossen, aber plötzlich werden Unterseekabel getrennt oder es havarieren russische Schrotttanker, wie zuletzt vor Rügen. Alles kein Zufall, das sagt zumindest der Geheimdienstchef Bruno Kahl.
Wir haben Hinweise, dass die kritischen Infrastrukturen ausgespäht werden und dass es auch Vorbereitungshandlungen geben soll, die im Fall des Falles dann auch zu Schadensaktionen führen könnten.
Oliver, jetzt erstmal einmal kurz erklären, was ist überhaupt ein hybrider Krieg?
Das ist ein Krieg, der nicht so offensichtlich läuft, so würde ich erstmal sagen. Also sprich, da geht es jetzt nicht um Panzer, es geht nicht um Angriffe aus der Luft, es geht um Angriffe zum Beispiel auf dem digitalen Wege. Also sprich, wenn Netzwerke von Krankenhäusern plötzlich lahmgelegt werden, von Hackern, wenn die Energieversorgung angegriffen wird, ein Kraftwerk plötzlich runterfährt, die Mitarbeiter sagen, hups, was passiert denn hier im Schaltraum? Dann hat sich vielleicht jemand eingehackt und sich in das System sozusagen eingeschaltet und bedient das plötzlich. Und dann sind es eben Infrastrukturteile, zum Beispiel Unterseekabel, das sind zum Beispiel Datenkabel in der Ostsee, die verschiedene Länder miteinander verbinden. Da geht es um Internetkommunikation, es geht um andere Kommunikationswege, also Kabel, die in der Ostsee liegen, die eben jetzt kürzlich durchtrennt wurden oder auch Pipelines. Wir wissen noch Nord Stream, ne, die großen Pipelines, die 2022 in die Luft flogen plötzlich. Auch Infrastruktur und die dann anzugreifen, das ist auch hybride Kriegsführung.
Was will Putin damit bezwecken?
Wenn wirklich Putin dahinter steckt, hinter diesen Angriffen, das wissen wir nicht so ganz genau.
Die Vermutung liegt nahe, so, ne?
Das auf jeden Fall. Er will den Westen, ich sag mal, so ein paar Nadelstiche geben. Er will also zeigen, ich kann auch auf diese Art und Weise euch schwächen. Also es muss gar kein Panzer von mir quasi angerollt kommen, um euch Angst zu machen, um euch zu bedrohen. Ich kann es auch auf diese subtile Art und Weise und eure Infrastruktur damit in Gefahr bringen.
Jetzt gab es dazu ein Treffen in Helsinki, weil natürlich die Länder rund um die Ostsee sagen, es macht uns so ein bisschen Angst, auch weil da diese Schrotttanker vor Rügen liegen. Das war ein NATO-Gipfel Und bei der NATO gibt es ja den berühmten Artikel 5, der lautet grob einer für alle, alle für einen, wie bei den drei Musketieren. Aber das gilt vor allem für den klassischen Kriegsfall. Kabel durchtrennen und Schrotttanker losschicken, ist das schon so eine Art Kriegsfall?
Nein, das jetzt nicht, aber man will sich einfach wappnen und man will sich einfach absprechen. Und da das Ganze etwas Neues ist, also sprich das Kabel durchgetrennt werden, dafür gibt es im Augenblick keine so richtigen Pläne in der Schublade nach dem Motto, was machen wir dann überhaupt? Aus dem Grund hat Finnland, ein neues NATO-Mitglied, gesagt, kommt, liebe Ostsee-Anrainer, wir setzen uns zusammen und sprechen mal über dieses Problem. Was kann man dagegen überhaupt machen? Deswegen dieser Gipfel in Helsinki, wo auch Olaf Scholz mit dabei war.
Was wurde da besprochen? Also warum, natürlich, der Bundeskanzler findet das auch nicht lustig, wenn in der Ostsee sowas passiert. Was wurde da dann konkret besprochen?
Also erstmal hat man festgestellt, dass das Problem wirklich ein sehr großes ist. Denn wir stellen uns vor, die Ostsee. Das ist ein großes Meer, das ist kein kleiner Teich, das ist wirklich eine große Fläche Wasser. Und diese Kabel, die liegen am Meeresgrund. Dazu kommt, das sind relativ normale Kabel, also jetzt nicht irgendwelche Kabel, die in noch Stahlrohren sind. Also sprich, wenn da jemand so ein Kabel durchtrennen will, dann kann das auch relativ leicht. Also ein Schiff wirft einen Anker, zieht den Anker ein paar Kilometer über das Kabel drüber, zack, ist es durch. Oder es gibt russische Forschungsschiffe, das ist inzwischen belegt, die haben so Mini-U-Boote an Bord, die können abgelassen werden und diese Mini-U-Boote werden ferngesteuert, haben wirklich so Scherenarme vorne dran, wie so Gartenscheren, die können ferngesteuert werden und die können dann zu diesen Kabeln hinfahren und machen Klaps und schon ist es durch. Also das Problem ist, diese Kabel sind nicht gut genug geschützt.
Und wer will das kontrollieren, ne?
Das ist eben die große Frage. Wir können natürlich nicht Kameras auf den ganzen Ostseeboden stellen, das wäre viel zu aufwendig. Mhm. Rein technisch ginge es, es gibt auch so kleine fahrbare Roboter mit Kameras dran, die man an den Pipelines, an den Unterseekabeln positionieren könnte. Aber diese Kabel sind so lang, die führen teilweise von Finnland bis nach Deutschland, also so einmal quer durch die Ostsee durch. Man bräuchte Hunderte, Tausende dieser Roboters am Boden, das geht nicht so ohne weiteres. Dann ist jetzt die Idee, vielleicht mehr Schiffe auf die Ostsee zu senden, also NATO-Überwachungsschiffe, um zu gucken, wird hier irgendwas gemacht, was wir eigentlich verhindern wollen. Drohnen sollen jetzt losgeschickt werden, also Kameradrohnen, die einfach von oben überwachen sollen. Aber wir merken, die Überwachung auf der Meeresoberfläche, die funktioniert einigermaßen, aber unten, da kommen wir nur ganz schwer hin.
Und hat man sich da nicht auch überlegt, wie können wir eigentlich die Russen zurückärgern?
Das hat man so nicht konkret ausgesprochen. Also ich erinnere mich noch an einen Spruch dort von Mark Rutte, dem NATO-Generalsekretär. Jede Aktion wird auch eine konsequente Reaktion hervorrufen. Also schon eine Drohung Richtung Russland von wegen, hey, übertreibt's nicht, wir können zurückschlagen. Ob jetzt wirklich die NATO-Staaten auch mit hybrider Kriegsführung Richtung Russland agieren würden, ich mache da mal ein Fragezeichen hinter. Aber zumindest eine Drohung ist klar ausgesprochen und Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, wirkt da auch recht konsequent.
Und was noch spannend ist bei diesem Treffen, du durftest da mitfahren. Du hast den Bundeskanzler begleitet. Und jetzt stellt man sich die Frage, wie? Also sitzt du dann neben dem? Wie seid ihr da hingekommen? Habt ihr im gleichen Flieger gesessen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also tatsächlich lädt das Bundespresseamt, also die Presseabteilung des Bundeskanzleramts der Bundesregierung, uns hin und wieder ein zu diesen Reisen. Einladung heißt, wir zahlen das Ticket aber selbst und dürfen dann mit in der Regierungsmaschine fliegen. Das heißt also, wir sitzen im gleichen Flugzeug wie der Kanzler. Allerdings sind diese Flugzeuge speziell konfiguriert. Der Kanzler hat vorne meistens dann so eine First-Class-Kabine, also so ein richtig schönes Suite, wo er dann...
Also schlafen man kann
sich
gar nicht.
So, selten. Also tatsächlich während des Fluges nur kurz. Denn er kommt hin und wieder dann zu uns nach hinten in die Economy Class, wo eben dann die Journalisten sitzen, also auf den Holz sitzen sozusagen.
Aber serviert keine Schnittchen, sorry.
Nein, das tut er nicht. Er kommt dann manchmal nach hinten und bringt eine kleine Boombox mit, also so ein Lautsprecher mit einem Mikro dran und macht einen Hintergrund für uns. Also ein Hintergrundgespräch bedeutet, der Kanzler redet mit uns unter drei, wie wir sagen. Also er redet oft Klartext unter der Regel, dass wir das aber so nicht abdrucken oder so nicht veröffentlichen. Okay. Also sprich, wir kriegen so ein bisschen mehr zu hören von ihm, was wir eben so nicht weitergeben dürfen. Mhm. Das findet in dieser Regierungsmaschine meistens statt und sowas auch auf dem Weg nach Helsinki.
Ja, man muss ja... Man
Warst du da auch schon mal
mit? Ja, ich war schon sehr oft mit dem Kanzler mit und das ist ja, also tatsächlich, man ist hinten, dazwischen ist meistens zwischen der Kanzlersuite vorne im Regierungsflieger und da ist noch so ein Zwischenteil und in diesem Zwischenteil, da sitzen dann meistens auch irgendwelche Abgeordneten noch oder Wirtschaftsunternehmen, die je nachdem, in welches Land man reist, dann dabei sind und auch noch mitberaten. Und bei diesen Hintergrundgesprächen in der Tat kriegt man mit, wie der Kanzler vielleicht tickt, was er dafür so Gedanken hat, warum er eigentlich gerade so redet oder eben nicht redet, warum er was unterstützt oder nicht. Aber es ist schon immer so ein Run, wer steht am nächsten beim Kanzler dran? Weil er ist sehr klein, er redet sehr leise und
da haben wir es wieder. Haben wir ja beim letzten Mal, besprochen, dass er sehr leise ist. Also, und dafür ist auch diese Boombox, damit man ihn besser verstehen kann.
Ja, weil im Flugzeug durch die Turbinen, es ist ja relativ laut, gerade hinten in der Holzklasse ist es ein bisschen lauter als vorne in der First-Class-Suite des Kanzlers.
Ist so.
Und dann fahren da meistens so 10, 15 Journalisten mit, also so auf vielleicht 3, 4 Reihen aufgeteilt, Sitzreihen im Flugzeug. Und durch dieses Brummen der Triebwerke ist dann schon der Vorteil, ein bisschen näher an ihm zu sein, ist der Vorteil, da mehr mitzubekommen. Deswegen hat er diesen kleinen Lautsprecher dabei. Durch sein oft leises Sprechen wird das immerhin etwas verstärkt und auch Reihe 4 und 5 bekommt noch was mit.
Im Vorteil ist es aber immer, wenn man vorne ist und es gibt diesen Run und dann musst du dir das so vorstellen, es sind eben auch sehr viele große Männer dabei, große, ja auch breitbeinige Männer, die dann um ihn herumstehen, kann man nicht anders sagen. Der Kanzler ist ja eher klein, also er ist ungefähr so groß wie ich. Das ist dann ein Vorteil, weil ich ungefähr so höre, weil ich ihm ja so gegenüber, dann also höre ich ihn besser, so ein bisschen auf Augenhöhe. Die großen Männer müssen sich aber dann nach unten beugen und immer hören, was sagt er denn da? Und das ist natürlich auch so eine Art, so ein Machtding, dass der Kanzler dann auch leise redet. Das heißt, die größer sind, die großen, breitbeinigen Männer, müssen dann auch sich runterbeugen und zuhören. Und das ist auch klar, ey, ihr müsst mir jetzt zuhören. Weil ich bin der Kanzler und ich rede jetzt leise und je leiser ich rede, desto wichtiger ist es auch.
Okay.
Genauso kann man sich das vorstellen und deswegen ist man immer gut beraten, sehr nah dran zu sein, trotz seiner trotz seines Lautsprechers, aber klar, je näher man dran ist, desto mehr kriegt man mit, weil man will ja eigentlich auch als Journalist verstehen, wie tickt er eigentlich und warum redet er eigentlich so?
Wahnsinn. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt so ein Bild von so, wie so verwelkte Blumen von diesen großen Männern, die so runter gucken. Und ich muss noch eine Sache nachfragen, weil ihr diese Hintergrundgespräche angesprochen habt. Warum sind die denn dann so wichtig? Ist das für euch für eine Einordnung und macht das nicht aber auch die Arbeit für euch total schwer, weil ihr Sachen wisst, die ihr ja eigentlich nicht an die Öffentlichkeit bringt? Bringt euch das durcheinander? Hilft euch das?
Ich würde sagen, es hilft mehr, weil eben genau wie du schon sagtest, wir können Themen besser einordnen. Wir wissen, wie man tickt hinter den Kulissen, also warum was so ist, wie es ist, warum es so gesagt wird, wie es gesagt wird. Das hilft schon sehr. Aber tatsächlich haben wir manchmal auch das Problem, oder ich erwische mich dabei, wie ich dann aufpassen muss, upsala, dieses Zitat darfst du jetzt gar nicht verwenden, weil das hat ja jetzt der Kanzler oder der Minister so und so im Hintergrund gesagt. Da muss man schon aufpassen, dass einem das nicht rausrutscht. Vielleicht mal in einem Live-Gespräch oder so, dass man das dann für sich behält.
Ja, aber es gibt auch eine ganz gute Einordnung in diesen Hintergrundgesprächen. Ist gerade bei der Ampelkoalition, da wurde auch manchmal sehr Klartext gesprochen, wie man den anderen Koalitionspartner so findet, warum der so ist. Da gab es so Seitenhiebe. Da muss man mal auch aufpassen, dass man da auch nicht zu viel mitnimmt, auch instrumentalisiert wird, weil nicht zufällig lässt man dann den einen oder anderen Satz abfällig über den anderen, über den einen Minister, über die andere Ministerin fallen. Also das ist die Kehrseite. Plus würde ich sagen, manchmal hört man dann auch Dinge, es wird was kommen, morgen wird es dann die und die Konferenz oder das und das oder da arbeiten wir dran. Da sind wir natürlich auch besser vorbereitet, können dann auch nicht sagen, oh, morgen kommt das. Aber wir wissen, okay, morgen kommt das und wir bereiten uns dann inhaltlich vor.
Okay, es ist herrlich. Was wir bei Berlin-Code ja auch regelmäßig machen wollen, ist es, eure Fragen zu beantworten. Und die könnt ihr uns einreichen, entweder per Mail, schreibt uns an berlincode@ard.de oder ihr schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. Jonathan hat eine Frage an uns, zu der kommen wir gleich. Vorher habe ich aber noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar geht es um 11 km, der Tagesschau-Podcast. Da geht es um vorgezogene Bundestagswahlen, Trumps zweite Amtszeit als US-Präsident, Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Und 11 km bringt euch die eine wichtige Nachrichtenstory direkt ins Ohr. Und zwar montags bis freitags ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. So. Und jetzt kommen wir zu Jonathans Frage.
Hallo, mich würde interessieren, was denn angestrebt wird oder in den letzten Jahren gemacht wurde, um die Vermögenskonzentration in Deutschland zu verändern, sodass die Schere zwischen Arm und Reich nicht mehr so krass klafft, wie sie gerade tut.
Ja, dann, ich glaube, wenn jetzt die Kanzlerkandidaten zuhören, dann gebt mal euren Tipp ab.
Nicole, du bist aus dem Finanzressort. Ja. Schieß mal los.
Genau, also die SPD sagt immer, man braucht eine Vermögensteuer und man will eigentlich die 1% belasten und 95% der Leute entlasten. Also 1% soll richtig zur Kasse gebeten werden.
Die Superreichen.
Die super, Superreichen, genau. Jetzt ist es ja so, Vermögensteuer steht schon sehr lange im SPD-Wahlprogramm. Wir erinnern uns, der Kanzler hat ja jetzt eigentlich so die letzten Jahre regiert. Eine Vermögensteuer gab es nicht.
Die Grünen also, wollen es ja auch, ne? Aber sie haben es auch nicht nach vorne gebracht. Ich glaube ja, ist kein Geheimnis, dass die FDP vor allem in der zurückliegenden Bundesregierung zum Beispiel die Reichensteuer, die Milliardärsteuer blockiert hat. Die wollen das überhaupt nicht. Und klar, wenn ein Koalitionspartner das nicht will, zwei aber schon, dann gibt es keine Harmonie, keinen Konsens und es kam nicht. Wie es in der nächsten Bundesregierung aussieht, das wird die große Frage, ob man da zwei Partner hat, die sich das vorstellen können. Wenn wir mal Richtung große Koalitionen so halb denken, ich glaube, die CDU, CSU, die wollen das auch nicht. Die wollen auch keine Milliardärssteuer.
Ja, nein, die sagen natürlich auch auf keinen Fall. Die drehen da schon auch an Entlastung und sagen, die, und jetzt sind wir wieder bei den normalen, die Mitte, wer auch immer die Mitte ist, die Mitte soll entlastet werden. Aber an die ganz Großen, und das ist der Vorwurf an der SPD, herzlich willkommen wieder im Wahlkampf, an die ganz Großen, so sagt die SPD, will die Union nicht ran.
Also wieder jede Menge Krautsalat. Ne? Also, habt ihr auch eine Frage, dann gerne her damit. Schreibt uns entweder eine E-Mail an berlincode@ard.de oder wie gesagt Sprachnachricht schicken per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Und denkt natürlich dran, unseren Podcast zu abonnieren. Erzählt allen davon, folgt uns und hört jeden Freitag zu. Dann gibt es immer eine neue Folge. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch.